chosen by the King, auserwählt vom König. Mit dem haben wir eigentlich angefangen, dieser Serie Chosen, auserwählt. Auserwählt vom König. Wo Jesus auf die Welt gekommen ist, hat er die ersten 30 Jahre eigentlich undercover gelebt. Er war Sohn von Maria und Josef, aufgewachsen mit seinen Geschwistern, ist in die Schule, hat später eine Lehre gemacht, also Art, Zimmermann, Häuserbauer. Und dann mit etwa 30 er ist taufig, sie hat sich taufen lassen von Johannes im Jordan. Und dann ist Bestätigung von seinem himmlischen Vater, du bist mein geliebter Sohn. Und von dann an ist er in die Öffentlichkeit getreten und von dann an ist es abgegangen. Und dann ist er seinen Jüngern teilweise zum ersten Mal, teilweise hat er sich schon ein bisschen gekannt, begegnet. Und dann hat er gesagt, folg mir nach. Folg du mir nach. Du bist aus der Welt. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und er hat so seine Freunde gesammelt. Ist mit ihnen die nächsten 3 Jahre unterwegs gewesen. Folg du mir nach. Und vor ein paar Monaten hat Andi zu diesem Thema predigt, dass Gott genau das Gleiche zu dir sagt. Du bist aus der Welt. Ich will Gemeinschaft haben mit dir. Folg du mir nach. Und wenn wir die Evangelien lesen, das sind die Berichte, die von Jesus schreibt, lesen wir auch von diesen Männern, die mit ihm unterwegs sind und von diesen Frauen. Vor allem von den Männern gibt es so einzelne Geschichten. Der Petrus zum Beispiel, der sich getraut hat auf dem Wasserlauf, aber kaum hat er die Wellen gesehen, hat er Schiss bekommen und ist abgesoffen. Jesus hat ihn natürlich nicht absaufen lassen, sondern hat ihn geholt. Oder von Petrus, der im heiklen Moment sich nicht getraut hat, zu Jesus zu stehen, sondern gesagt hat, den Mann kenne ich nicht. Wir lesen von Markus, der viele Blut davon gerannt ist, weil sie bei der Verhaftung von Jesus ins Gewand gepackt hat. Und er ist abgesäckelt, anscheinend splitternackt. Wir lesen von Judas, der ihn verraten hat und so weiter. Alles Heldengeschichten von diesen Männern, die mit ihm aus der Welt sind. Aber zu diesen Männern hat Jesus gesagt, du bist aus der Welt, folg du mir nach. Und dann ist er gestorben und nach 3 Tagen auferstanden, Ostern, wahrscheinlich keine Geschichte. Und kurz bevor er in den Himmel ist, zurück zu seinem Vater, hat er die letzten Worte zu den Jüngern gesagt. Und die wollen wir anschauen. Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Welt. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und den Heiligen Geist empfangen, durch seine Kraft meine Zeugen sein. Nicht nur aus der Welt zum Gemeinschaft haben mit Jesus, sondern aus der Welt zum seine Zeugen sein. Und das ist das Thema von heute. Wir sind in dieser Serie Chosen von aus der Welt zum Jünger sein weitergegangen. Das letzte Mal, der Simi Schneider zum Thema aus der Welt zum frei sein. Und heute, wir sind aus der Welt zum seine Zeugen sein. Ich bin Andrea Stücheli, für die euch nicht so gut kennt. Und ich bin zum Beispiel Zeuge davon, dass man sich auch als Zürcher gut in Aarau einleben kann und sich sehr wohlfühlen kann. Ich bin ebenfalls Zeuge häufig davon, dass wenn man den Bergspitze erreicht, dass es so richtig einen Bergflash gibt. Weil ich einfach gerne in die Berge gehe. Ich bin Zeuge im Moment sehr oft davon, wie man morgen um 6 Uhr ganz lustige Gespräche führen mit den Brüdern. Wir haben 2 Buben, 3- und 2-jährig, und die schwätzen ganz viel. Also gerade heute Morgen zum Beispiel fangen sie an zu schwätzen. Und ich bin Zeuge von sehr amüsanten Gesprächen. Und ich glaube, ich bin Zeuge von Jesus. Und zwar heisst es in der Bibel, dass alle die glauben, dass Jesus der König ist, dass Jesus Herr ist, dass sie den Heiligen Geist haben. Und durch seine Kraft sind wir Zeuge. Das heisst, wenn du es glaubst, bist du Zeuge. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das ein schwieriges Thema. Und ich habe mir versucht, Geschichten zu überlegen, die ich euch erzählen kann, wie ich Zeuge bin im Alltag. Dann ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen, die ist vor ein paar Jahren, bin ich an einen Schulkollegen von früher getroffen. Wir sind beide schon gegen die 30 gegangen. Und dann hat er zu mir gesagt, hey, du bist doch Andrea. Und er ist in der 2. Klasse ist er in die Schweiz gekommen, wegen dem Jugoslawienkrieg ist er in die Schweiz gekommen. Und er hat gesagt, du bist doch Andrea, dich vergiss ich nie. Und ich habe ihn angeschaut und habe gecheckt, wer es ist. Und dann sagt er mir, und weißt du wieso? Weil du bist die Einzige gewesen, die mit mir geschwätzt hat, dort zumal. Und wir haben ein gutes Gespräch gehabt, als erwachsene Mann, als erwachsene Person, haben gut können reden, auch wo wir dran sind und so weiter. Und es ist immer cool, weil ich in der Kirche gearbeitet habe, sind wir schnell das Thema Glauben gekommen. Und ich weggelaufen bin, habe ich gedacht, das ist doch schön, dass ich als kleines Mädchen schon einen guten, positiven Impact auf meine Klassenkollegen. Bis mir etwas später in den Sinn kam, warum man die Ausländer neben mich gesetzt hat. Nicht, weil ich so nett war, sondern weil ich nonstop mit meinen Banknachbarn geschwätzt habe und man gedacht hat, die könnten mich ein bisschen weniger ablenken. Zeugen sein, ich finde es mega herausfordernd, gerade auch im Alltag. Ich weiss nicht, wie es dir geht mit dem Thema, aber der Gedanke, dass wir 24-7 Zeugen sind für Jesus, fordert mich mega raus. Ich mag mich an so viele Situationen erinnern, eben mit den Kindern, wo ich unfair bin, wo ich lieblos bin, wo ich ungeduldig bin. Also nicht ganz tolle Zeugen. Oder im Verkehr. Wie schnell geht mein Mittelfinger ruhen, wenn mir ein Auto den Vortritt abschneidet? Natürlich nur in Gedanken. Und trotzdem, der Mittelfinger geht ruhen. Kein sonderlich gute Züge. Ein anderes Beispiel, zum Beispiel, wenn mich jemand anfährt und ich mich ungerecht behandelt fühle, da kommt eine scharfe Antwort retour. Auch nicht sehr liebevoll, nicht Züge sein. Und ich merke, so im Strudel vom Alltag finde ich Züge sein extrem schwierig. Und ich weiss nicht, wie es dir damit geht, mit dem Gedanken, dass du auserwählt bist, zum Züge sein für Jesus. Und das nicht nur in der Kirche, am Sonntagabend oder am Sonntagmorgen, nicht nur in der Kleingruppe am Dienstagabend, sondern jeden Tag zu jeder Zeit. Die Bibel sagt einiges zu dem Thema und wir wollen uns heute Zeit nehmen, um darüber nachdenken, um darüber diskutieren. Bevor wir anfangen, bete ich. Danke, Jesus, hast du uns auserwählt. Danke, sind wir auserwählt, um deine Kinder zu sein. Auserwählt vom König, von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Danke viel, viel mal. Was für ein Vorrecht. Und du willst irgendwie, dass wir deine Zeugen sind. Obwohl das so oft vielleicht nicht genügend anscheinend. Vater, und ich bitte dich, dass du heute Abend zu uns redest und uns neu die Augen aufmachst, was du denkst zu dem Thema, dass du uns neu die Augen aufmachst, wie du uns siehst. Danke vielmals, redest du. Danke vielmals, sagst du jedes Gespräch, jede Diskussion, die heute Abend stattfindet. Auch ja, nachher. Danke vielmals. Amen. Und bevor wir einsteigen, wenn wir jetzt ein Spiel machen, ihr dürft nachher alle aufstehen, damit ein bisschen Bewegung reinkommt und dann wieder verwachen bei der Temperatur. Und zwar machen wir es 1, 2 oder 3. Da hinten ist es 1, dort hinten ist es 2, so dort hinten, was kannst du, und da bei der Bar hinten ist es 3. Und das Spiel kennt ihr wahrscheinlich, ich mache eine Aussage und dann dürft ihr wählen, was für euch stimmt. Natürlich geht es ums Thema. Die erste Aussage ist, du bist erwählt von Gott. Was löst das bei dir aus? Erstens, wer da hinten, kannst du da hinstehen, ich freue mich darüber. Das Zweite, wer da hinten, so im Eingangbereich, ich komme leicht Panik rüber. Und das Dritte, wer, was, von was redest du? Und jetzt los! Gut, das ist so zur Einstiegsfrage. Gibt doch ein paar Mutige, die noch jemand anders gestanden sind wie im Eis. Das Zweite ist, im Alltag Zeit mit Gott zu haben. Erstens, wer wieder da? Es fällt mir leicht, fällt mir einfach. Das Zweite, wer hinten beim Eingang, es geht einmal so und einmal so. Und das Dritte, wer da bei der Bar, es fällt mir schwierig, im Alltag Zeit haben mit Gott. So, das ist schon nicht mehr so klar. Next one. Jetzt geht es weiter. Du bist ein Zeuge für Gott. Was ist deine Reaktion darauf? Erstens, da eine. Was? Ich kann nicht einfach nur chillen. Das Zweite ist, was bedeutet das eigentlich? Und das Dritte, klar, das bin ich gerne. Ihr dürft wieder euch bewegen, dürft auch kurz überlegen. Ich sehe, das Thema ist relativ, ist in dem Fall gut. Hat ein paar, die nicht genau wissen, was das eigentlich bedeutet. Ich hoffe, ihr wisst es nach dem Abend ein bisschen mehr, wobei ich es nicht versprechen kann. Die nächste Frage wäre, damit ich ein Zeuge sein kann für Gott, muss ich erstens ein gutes Leben führen, das wäre da eine. Zweitens, muss ich eigentlich nichts machen und drittens, muss ich zuerst meine Probleme lösen. Das ist interessant, das ist interessant. Ja gut, es wird ein spannender Abend. So, und jetzt habt ihr die Wahl, heute Abend euer Gottesdienst ein bisschen weiter zu gestalten. Heute Abend darfst du nämlich wählen, wie dein Gottesdienst aussieht. Darum darf der Gott noch schnell stehen bleiben. Heute darf er wählen. Erstens, über wann wir über das Thema diskutieren. Ganz praktisch, was heisst es, Zeuge sein im Alltag? Was sind Herausforderungen, was ist easy und so weiter. Ich merke, ich profitiere extrem von Diskussionen. Für mich ist das mega viel wert. Darum, wenn du Lust hast, über das zu diskutieren und zu hören, was andere sagen, unten im Bunker, das heisst, du gehst da zur Tür raus und da unten steigen ab im Bunker rein. Tamaris Mettler wird dort sein und die Diskussion ein bisschen anleiten. Das Zweite kannst du wählen, Bible Study. Ihr schaut zwei Texte aus dem Neuen Testament an und diskutiert dort darüber, was heisst das, was bedeutet das für uns. Das wäre mit dem Martial Solberger einer im EG-Saal. Das heisst, du gehst da zur Tür aus und die nächste Tür wieder innen geradeaus. Das ist der EG-Saal. Und das Dritte ist auch noch eine Option. Das wäre Predigt hören. Du darfst in die ersten zwei Reihen hocken da vorne und zuhören, was ich zum Thema sage. Für all die, die beides wollen, ist ganz einfach. Die Predigt wird nachher gefilmt. Du kannst in Zukunft auf YouTube die Predigt nachhören. Jetzt kannst du einen Moment überlegen und dann darfst du gehen. Erstens Diskussion, unten im Bunker, Türen aus und runter. Zweitens Bible Study, Türen aus und über. Und drittens erste zwei Reihen, Predigt hören. Ja? Leider. Erste zwei Reihen, für liebe Leute, gell? Lea, Julie. Okay. Eigentlich habe ich gehofft, ich bin allein da, weil ich so gerne diskutiere, aber ich freue mich trotzdem, weil ich habe mich ja schließlich vorbereitet. Ich habe noch ein bisschen etwas aufs Herz bekommen. Wir tauchen ein in eine Geschichte im Alten Testament, und zwar im Buch von Daniel. Zu dieser Zeit sind die Israeliten, oder viele von den Israeliten, sind verschleppt worden nach Babylon. Der König Nebukadnezar war dort einmal an der Macht und der ist gekommen, hat die Leute genommen und mitgenommen in sein Land und dort braucht er als Arbeitskräfte. Wir lesen dort von Daniel zum Beispiel, den kennt ihr vielleicht von Daniel in der Löwengrube, das ist eine relativ bekannte Geschichte. Aber wir lesen auch noch von drei anderen, vom Schadrach, vom Meschach und vom Abednego, die eben so verschleppt worden sind. Die vier sind in guten Positionen eingesetzt worden, in führenden Positionen im Land. Das heisst, sie haben dem Land, obwohl sie gefangen waren, sind, haben dem Land gut getan, sodass der König sie an wichtige Positionen gesetzt hat. Und ich vermute, dass es ihnen nicht schlecht gegangen ist. Und trotzdem sind sie gefangen gewesen an einem Ort, sie haben nicht weg dürfen, nicht heim dürfen, sind im Ausland gewesen, wo sie vielleicht gar nicht haben wollen sein. Und vor allem sind sie an einem Ort gewesen, wo andere Götter angebetet worden sind. Nebukadnezar war bekannt dafür, dass er vor allem gerne sich angebetet hätte. Er war ein bisschen grössenwahnsinnig. Er hatte das Gefühl, er sei der, der alle Macht hat. Und er hat immer wieder mal einen Götz aufstellen lassen, den wir dann müssen anbeten. Sie waren an einem Ort gewesen, wo alle anderen rund um etwas anderes geglaubt haben, wie sie selber. Nicht ganz einfach, weil sie haben geglaubt, dass der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dass es der alleinige Gott ist. Und der Gott hat gesagt, betet nur mich und keinen anderen Gott. Und eines Tages hat der König Nebukadnezar tatsächlich wieder mal eine Statue aufstellen lassen. Und zwar 30 Meter hoch und etwa 3 Meter Durchmesser und alles mit Gold überzogen. Also völlig vollgoldig. Und er hat ein riesiges Einweihungsfest gemacht und hat alle wichtigen Leute eingeladen. Alle Statthalter, alle Fürsten, alle Ratgeber, alle Berater. Jeder, der irgendwie ein bisschen Namen und Rang hatte, ist eingeladen worden an das Fest. So auch der Schadrach, der Meschach und der Abednego. Das heisst,
Bis dahin haben sie eigentlich nichts bekannt, dass sie irgendwie gesagt haben, hey König, du liest falsch oder irgendwie. Das hätten sie wahrscheinlich nicht eingeladen. Sondern sie haben einfach im Alltag dort, an dem Ort, wo sie waren, ihren Glauben gelebt. Und dann hat der Herold vom König das Wort ergriffen. Und das lesen wir nach, was da steht. Ihr Völker und Nationen und Sprachen, hört den Befehl des Königs. Wenn ihr den Klang von Musikinstrumenten hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar anfertigen ließ. Wer sich nicht zu Boden wirft, um die Statue anzubeten, wird sofort in den glühenden Ofen geworfen. Jetzt haben sie eine Challenge gehabt. Sie sind mitten unter all diesen wichtigen Männern gewesen, die irgendwie ein bisschen Rang und Namen hatten. Und dann hat es geheißen, wenn die Musik ertönt, wirf dich nieder und bett an. Was tun? Sollen sie einfach mitmachen? Oder sich niederwerfen und gleich Gott anbeten und nicht Statue anbeten, weil ja niemand merken kann, ja niemand Gedanken lesen. Oder als andere Option wäre, sich einmal niederwerfen, den Götz anbeten und nachher um Vergebung bitten. Wir haben ja einen gnädigen Gott. Oder stehen bleiben. Stehen bleiben und dann alles riskieren. Riskieren, dass die Leute dann sagen, hey, schau mal die da hin. Riskieren, dass die Leute lachen. Riskieren, dass sie vor den König müssen. Und riskieren, dass sie in den Ofen geworfen werden. Der Nebukadnezar ist nicht gerade als gnädiger König bekannt gewesen. Er ist sehr brutal gewesen. Das werden wir im Laufe der Geschichte auch noch herausfinden. Also eigentlich ist die Drohung, die da gemacht wurde, ist die Realität. Das heisst, sie haben gewusst, wenn sie stehen bleiben, werden sie ihr Leben müssen geben. Und dann tönt die Musik. Und in der Bibel steht, alle Männer haben sich niedergeworfen. Aber es sind ein paar Gopetzen und sie haben gesagt, es gibt einige hochgestellte jüdische Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, die du zu Verwaltern der Provinz Babel bestellt hast. Sie haben sich, o König, nicht um deinen Befehl gekümmert. Sie verehren deine Götter nicht und beten die goldene Statue nicht an, die du hast aufstellen lassen. Die drei haben sich also entschieden, zum Stehen bleiben und das, obwohl sie alles zu verlieren haben. Das, obwohl sie ihre gute Position zu verlieren haben, obwohl sie ihr Leben zu verlieren haben. Sie haben den Mut gehabt, zum Anstehen. Und natürlich hat der König getobt, als er das gehört hat. Er ist hässig geworden und hat gesagt, so, holt die an. Und sie müssen antraben und der König hat sich gefragt, stimmt das, dass ihr euch nicht niedergeworfen habt? Und er hat ihnen sogar eine zweite Chance angeboten. Er hat gesagt, also, wir schauen es nochmal an. Die Musik ertönt wieder, dann müsst ihr euch niederwerfen und sonst kommt ihr in den glühenden Ofen. Und dann hat er gesagt, wer soll denn schon euer Gott sein, dass er euch aus meiner Hand retten kann? Niemand kann das. Der Schadrach, der Meschach und der Abednego haben eine Antwort gegeben. Sie haben gesagt, o Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue niemals, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. König, wir wollen eigentlich gar nicht mit dir streiten. Wir haben gar keine Lust, uns zu rechtfertigen vor dir. Und es dünkt mir, sie geben eine respektvolle Antwort, nicht? Wer hast du das Gefühl, wer du bist? Du bist doch der Grössenwahn. Sondern König, wir sind nicht da, um mit dir zu streiten. Und dann sagen sie etwas. Sie sagen, Gott ist nichts unmöglich. Er kann uns retten. Nicht nur aus dem Feuerofen, sondern auch aus deiner Hand. Er kann uns retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, selbst wenn er uns nicht hilft, wir bleiben ihm treu. Egal was, wir geben nur dem Gott die Ehre. Egal was, wir geben nur dem Gott die Ehre. Wir werden uns nie vor deinen Göttern niederwerfen. Hey, und sie sind in einer Position gewesen, wo sie nur haben können verlieren. Sie haben nur können verlieren. Sie haben gewusst, der Ofen, der ist dort hinten. Und übrigens, das sind nicht kleine Pizzaofen gewesen, wo man unten ein Feuerchen gemacht hat und eine Pizza brötelt hat. Sondern das sind riesige Öfen gewesen, die man gebraucht hat, zum Metall schmelzen oder zum Ziegel brennen. Also, es sind riesige Dinge gewesen, die haben locker rein können. Und es war klar gewesen, da kommt keiner lebendig raus. Und es beeindruckt mich, wie sie da stehen und sagen, Gott kann uns retten. Sie waren Zeugen gewesen, gerade dort, vor dem König, vor all denen, die zugelassen haben. Und haben gesagt, Gott ist nicht unmöglich, er kann uns retten. Und dann sagen sie, aber auch wenn er es nicht macht, es spielt keine Rolle, wir geben nur ihm allein die Ehre. Egal was, wir geben nur ihm allein die Ehre. Wir bleiben ihm treu. Und es dunkelt mir der Gedanke, was wenn, haben sie irgendwie nicht so gehabt. Vielleicht kennen das auch. Was wenn die anderen lachen? Was wenn Gott mein Gebet nicht erhört? Was wenn ich um Heilung bete und mein Nachbar nicht geheilt wird? Was wenn mich andere anfangen zu meiden, wenn ich von ihrem Glauben erzähle? Oder für die drei, was wenn Gott uns nicht hilft? Was wenn wir in den Ofen geworfen werden? Was wenn wir heute sterben müssen? So die Was-Wenn-Sätze, die hindern mich so oft daran, wirklich Zeugen zu sein. Weil ich denke, was wenn Gott nicht das macht, was ich mir vorstelle? Was wenn Gott das Gebet nicht erhört? Und es beeindruckt mich, wie die drei sagen, Scheiß drauf, es spielt überhaupt keine Rolle, was Gott macht oder was Gott nicht macht. Wir geben nur allein ihm die Ehre. Egal was, ihm gehört alle Ehre. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit so diesen Was-Wenn-Sätzen. Oder wenn du gefragt wirst, hey, gehst du am Sonntag in die Mine oder was? Dann denkst du, was, wenn der andere nachher das Gesicht verzieht. Und wir leben, Gott sei Dank, in einem Land, wo wir unseren Glauben frei dürfen leben. Und wahrscheinlich sind die wenigsten von uns in einer Situation gewesen, wo es um Leben und Tod gegangen ist. Sondern es geht vielleicht um unser Ansehen, um unseren Stolz. Darauf, dass wir vielleicht in eine Schublade gepackt werden, von den Frömmlern, von den fundamentalen Christen und so weiter. Was, wenn sie mich da reinstecken? Ich bin doch gar nicht so. Was, wenn? Und die drei sagen, egal was, wir geben Gott Ehre. Sie werden tatsächlich in den Ofen hineingeschmissen. Sie werden tatsächlich gepackt in den Ofen geschmissen. Und vorher hat der Nebukadnezar befohlen, den Ofen 7-mal heißer einheizen als normal. Und das heisst, dass die Soldaten, die sie haben reinschupfen mussten, dass die gestorben sind an der Hitze. Nebukadnezar ist sich nicht schade gewesen, seine Leute zu opfern. Das spielt keine Rolle, oder? Eben, er war ein grauenvoller König gewesen. Und die drei sind in den Ofen geworfen worden. Und dann schaut der Nebukadnezar in den Ofen und sagt, dort stehen sie noch. Und es steht noch einer drin. Es hat noch einen Engel dabei. Und er holt sie raus. Und in der Bibel steht, dass kein Haar verschmürzelt geschmeckt hat. Sie sind einfach verschont geblieben. Sie sind nicht verbrannt. Kein Haar, nichts, kein Stoff, nichts hat gebrannt. Vom Ofen sind sie irgendwie nicht verschont geblieben. Sie mussten durchs Feuer gehen und haben dort eine krasse Gottesbegegnung gehabt mit einem Engel. Aber nachher sind sie verschont geblieben. Und dann lesen wir, was der Nebukadnezar gesagt hat. Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott außer ihrem Gott zu verehren und anzubeten. Hey, die drei sind Zeugen gewesen vor dem grauenvollen König. Zeugen gewesen an dem Ort, wo sie eigentlich gefangen gewesen sind. Zeugen gewesen im Moment, wo es um Leben und Tod gegangen ist. So, dass sogar der König gesagt hat, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego. Sie sind mir ein mega Vorbild. Dass sie sagen, egal was, wir geben Gott dir. Egal, ob Gott uns hilft oder nicht, wir geben Gott dir. Und wir wollen nochmal auf den Vers zurückkommen, wo Jesus seinen Jüngern gesagt hat, ein paar hundert Jahre später. Die Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Welt. Was heisst eigentlich Zeugen sein? Zeugen sein ist eigentlich etwas, was man vom Gericht kennt. Zeugen ist jemand, der etwas erzählen kann, was er gesehen hat. Irgendeine Tat, irgendetwas, was passiert ist. Und schlussendlich wird das Zeugen sein als Beweis gehandelt. Als Beweisstück. Eine Zeugenaussage ist ein Beweisstück für etwas, was passiert ist. Das heisst, wenn Jesus da sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, heisst es, wir sind ein Beweisstück, das Gott gibt. An uns werden Menschen erkennen, dass es Gott gibt. Und ich habe euch am Anfang gesagt, weil mich das herausfordert, weil es so viele Momente gibt, wo ich mich überhaupt nicht so fühle. Weil ich weiss, Gott ist so viel gnädiger, Gott ist so viel liebevoller, Gott ist so viel toleranter und grösser, als ich bin. Es ist eine riesige Challenge. Aber Jesus sagt da, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und jeder, der glaubt, wird den Heiligen Geist empfangen. Und durch das werdet ihr meine Zeugen sein. Und wenn wir uns überlegen, was das ganz praktisch heisst, dann glaube ich, ist die Frage falsch, wie sind wir Zeugen? Weil wir sind Zeugen. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, ihr seid meine Zeugen durch die Kraft vom Heiligen Geist. Er sagt an einer anderen Stelle, ihr seid Licht und Salz. Und nicht, wenn du richtig lebst, dann wirst du leuchten. Oder wenn du richtig lebst, dann wirst du ein Zeuge sein. Wenn du deine Probleme alle gelöst hast, dann wirst du ein Zeuge sein. Sondern du bist Zeuge vom höchsten Gott. Du bist Zeuge. Und die Frage, die wir uns, ich glaube, sollen stellen, ist vielleicht mehr, wie können wir mehr leuchten? Wie kann unsere Leuchtkraft noch grösser sein? Wie können wir in so schwierigen Momenten oder genau in der Situation, wo wir drin sind, leuchten? Wie können wir dort Zeuge sein? Weil wir sind es. Aber wie können wir es mehr? Und in dieser Serie ist immer wieder ein Vers vorgekommen, den wollen wir auch noch schnell miteinander anschauen, weil ich glaube, er ist der Schlüssel für die Frage. Das ist 1. Korinther 1,9. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Ich habe es am Anfang gesagt, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, folgt mir nach. Er hat sie berufen in Gemeinschaft mit ihm. Folg du mir nach. Genau das sagt er zu uns. Wir sind berufen für die Gemeinschaft mit Gott. Und ich glaube, dort drin liegt der Schlüssel. Und die, die schon ein paar Mal eine Predigt von mir gehört, werden denken, oh, der bringt sie jedes Mal. Aber Gemeinschaft mit Gott bedeutet Zeit. Wir können nicht Gemeinschaft haben mit irgendjemandem, ohne dass wir uns Zeit nehmen. Und das ist etwas, was ich dir nicht abnehmen kann. Ich predige es euch heute wieder einmal, aber schlussendlich musst du es du machen. Und ich erlebe so fest, wie Gott mir das gibt, was ich brauche, wenn ich mir Zeit nehme, um mit ihm in den Tag zu starten zum Beispiel. Wenn ich den Wecker früher stelle und sage, Gott, da bin ich. Und heute will ich Zeuge sein, aber ich verkacke es ständig. Hilf du mir, dass ich plötzlich geduldiger bin mit meinen Kindern, plötzlich fair bin mit meinen Mitmenschen, mit den komischen Nachbarn, die mir irgendein komisches Zeug erzählt. Plötzlich kann liebevoll umgehen. Mit dem, der mich abfordert im Zug, kann eine anständige Antwort retourgeben und so kann Zeuge sein. Oder in einem schwierigen Gespräch auf Gott hinweisen. Ich glaube, dass Gemeinschaft mit Gott der Schlüssel ist, dass wir noch mehr leuchten können. Und das bedeutet, dass du die Zeit nimmst, zum Beispiel am Morgen den Wecker früher stellst. Oder zum Beispiel nach dem Mittagessen eine halbe Stunde gehst du laufen und dir Zeit nimmst, um mit Gott Zeit zu haben. Oder am Abend Worship hörst und Gott dir ist. Wie gesagt, ich kann das nicht abnehmen, das musst du selber machen. Dir irgendwo Zeit einräumen. Wir haben alle 24 Stunden am Tag. Für die einen ist es ein bisschen schwieriger, für die anderen ein bisschen einfacher, ich weiss. Aber wir haben alle gleich viel, es ist eine Frage vom Zeitnehmen. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Und dann, glaube ich, ist es möglich, in schwierigen Zeiten zu sagen, egal was, ich gebe Gott dir. Ich bin mir ganz sicher, dass der Schadrach, der Meschach und der Abednego den Gott nicht von Weitem gekannt haben, sondern dass sie gewusst haben, wer er ist, dass sie mit ihm unterwegs waren und darum in dieser Situation können sagen, egal was. Und an dem Vers, ich will nochmal zurückgehen, ist es so cool, dass Jesus sagt, durch Kraft vom Heiligen Geist, er hat uns den Heiligen Geist zur Seite gestellt, damit wir Zeugen sein können. Wir sind nicht allein. Und ich glaube, wenn du dich erfüllen lässt von seinem Geist, wenn du ihm wieder die Zeit nimmst, um mit Gott zu sein, dann wird etwas passieren um dich herum. In deiner Schule, in deinem Verein, in deiner Bude, in deiner Familie, gerade dort, wo du bist. Ich habe das gerade letztens erleben. Ich habe mit unserem älteren Sohn wieder mal Ärger gehabt, weil er einfach nicht so schnell gemacht hat, wie ich wollte. Und endlich hat er rumgeschrauen und ich rumgeschrauen. Wirklich verkackt. Und irgendwann hatte ich wie so einen Anstupser von, jetzt nimm ihn in den Arm. Und ich habe ihn am Abend gesagt, Juri, gell, deine Mama ist echt schwierig. Und er hat gemacht, ja. Und dann habe ich gesagt, Juri, es tut mir so leid, ich sollte echt mehr Geduld haben mit dir. Hat er nochmal gesagt, ja. Aber es hat die Situation geändert. Und in meinem Versagen, glaube ich, kann ich Zeuge sein beim Juri für Gott. Weil wir haben genau so einen Gott, oder, wo er seinen Arm nimmt und sagt, okay, hast du verkackt. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir es erleben dürfen. Auch in unserem Versagen, dass wir dort Zeuge sein können. Ich glaube, das ist möglich, weil wir den Heiligen Geist bekommen haben. Die Jünger sind das beste Beispiel dafür. Ich habe euch am Anfang erzählt, wie sie es verkackt haben. Der Petrus, Jesus verraten, dreimal sogar, hat er ihn verleugnet und gesagt, den kenne ich nicht. Nachher hat er den Heiligen Geist bekommen, hat eine Predigt geschmissen und sind Tausende von Menschen haben zum Glauben gefunden. Ich würde auch gerne mal so eine Predigt machen. Hey, unglaublich! Und er ist später dem Märtyrertod gestorben. Oder der kann ich sagen, bei der Verhaftung sind sämtliche Jünger davongerannt. Johannes ist noch auf Distanz, ist Jesus gefolgt, hat bei der Kreuzigung auf Distanz zugeschaut, aber alle anderen 11 Jünger sind davongerannt, die haben Schiss gehabt. Und dann sind 11 von diesen 12 Jüngern am Märtyrertod gestorben. Das heisst, sie sind für ihren Glauben gestorben. Und spannend ist, dass seither das Wort Märtyrer gebraucht wird für die Menschen, die für ihren Glauben sterben. Das heisst Zeugen sein. Die Kraft vom Heiligen Geist, die uns versprochen ist, die uns hilft, Zeugen sein in schwierigen Situationen. Ich muss nicht allein. Und da ist Jesus, der sagt, Gang. Johannes 20 kann man das nachlesen, wo er sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dort, wo du bist, dort hat dich Jesus hingesandt. Davon bin ich fest überzogen. Es hat einen Grund, warum du in deiner Klasse hockst. Es hat einen Grund, warum du in dieser Firma hockst. Es hat einen Grund, warum du dort und dort schaffst oder in dieser Familie bist, wo du bist. Das ist nicht grundlos. Jesus sagt, ich habe dich gesendet, genau dorthin. Und der Heilige Geist, der uns befähigt, der uns hilft, der uns Kraft gibt, das überhaupt zu machen und zu sagen, egal was, ich gebe nur Gott Ehre. Und was ist eigentlich mein Job? Ich glaube, mein Job, wir haben es vorher gut beantwortet, ist zu sein, zu leben mit Gott. Immer wieder Beziehung pflegen mit ihm, aus der Gemeinschaft aus dem Leben. Und dann sagen, egal was, ich gebe nur Gott Ehre. Egal, wie schwierig das die Umstände sind. Was bedeutet das für dich? Hat dir einen Moment Zeit gegeben, zu überlegen, wo bist du reingestellt? In was für Vereinen steckst du? In was für Teams steckst du? In was für Schulklassen steckst du? Und überlegen, hey, was heisst für mich Zeugen sein? Und wo brauche ich, dass der Heilige Geist mich befähigt und mich ausrüstet und mir den Mut gibt, zu sagen, egal was, ich gebe Gott dir. Du bist nicht allein in dem Sinne. Der Schadrach, der Meschach und der Abednego sind nicht allein gewesen. Keine Sekunde. Schlussendlich sogar ein sichtbarer Engel dort. Und ich glaube, der Heilige Geist rüstet dich aus, um zu sagen, egal was, ich gebe Gott allein die Ehre. Und dann werden sich Sachen um uns herum verändern. Dann werden wir Zeugen sein, die leuchten können, sogar vor dem König wie die drei. Und ich wünsche, dass du es erleben darfst. Ich tue noch beten. Nachher werden wir in Worship einsteigen. Das heisst, wir singen Lieder zu Gott. Nutze die Zeit. Du darfst mitsingen oder auch nicht. Zum Gott anbeten. Nutze die Zeit, um darüber nachzudenken. Was es heisst und was es bedeutet, mit dem Gott unterwegs zu sein. Ich tue jetzt noch beten. Danke, Jesus, hast du uns dort hingestellt, wo wir sind. Und du siehst die Situation von jedem Einzelnen, der da ist. Du siehst die Situation, in der wir drinstecken. Und du kennst all unsere Gedanken von was, wann. Du kennst all die unerhörten Gebete, die uns vielleicht daran hindern, zu glauben, dass du weiter kannst wirken. Vater, und ich bitte dich, dass du reinkommst in Situationen und uns erleben lässt, wie wir leuchten für dich. Dass du uns erleben lässt, wie wir Zeugen sein für dich, gerade dort, wo wir sind. Danke für deinen Heiligen Geist, der uns hilft. Danke, dass du uns immer wieder Kraft gibst und den Mut gibst und uns auch Zeit gibst, wo wir Gemeinschaft mit dir haben können. Dass wir können sagen, egal was, ich gebe Gott allein die Ehre. Segne du jeden, der da ist, und lass uns das die nächsten Wochen erleben. Amen.